und herzlich willkommen zu Folge 40 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema die Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis. Was geht, was nicht und was muss bezahlt werden? Ja, vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge.
Und auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Hallo und herzliches Willkommen aus Hamburg. Moin!
An dieser Stelle wie immer Dank. Wir haben neue Hörerinnen und Hörer gewonnen und zwar diesmal auf den Kapverdischen Inseln. Dann möchten wir noch danken Steffi Najafi, die hat uns geschrieben, ihren Podcast habe ich am Wochenende bereits entdeckt, bin sehr begeistert davon. Nun haben sie einen Fan mehr. Ja, vielen, vielen Dank für diese Worte. Und Steffen Alfis hat uns noch geschrieben, ich finde ihren Podcast sehr gut und sogar meine Tochter, die ab Oktober ihr Jurastudium in Heidelberg beginnt, ist begeistert. Für mich als erfahrener Personaler ist einiges davon schon bekannt, aber die Aufbereitung und Tiefe erinnert nochmal daran, wieso es so ist und nicht anders. Zum Beispiel der Unterschied zwischen widerruflicher Freistellung und unwiderruflicher Freistellung. Hat auch die richtige Länge, um ihn, also den Podcast, beim Autofahren zu snacken. Weiter so, danke. Ja, vielen Dank für diese sehr umfangreichen und freundlichen Worte. Ja, kommen wir heute mal wieder zu einem frischen Urteil. Und da geht es auch schon so ein bisschen um unser Schwerpunktthema. Und zwar hat der Europäische Gerichtshof, der EuGH, am 29. Juli diesen Jahres, also gerade erst, eine spannende Entscheidung zum Thema Überstundenzuschläge und zum Thema Diskriminierung von Frauen bei der Vergütung gefällt. Um was ging es dabei genau? Der Arbeitgeber, um den es hier geht, ist ein bundesweit tätiger ambulanter Dialyseanbieter. Der Arbeitgeber beschäftigt bundesweit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und von diesen Beschäftigten sind circa, und das ist für die Entscheidung wichtig, circa 75% Frauen. Insgesamt sind 50% aller Arbeitnehmenden Teilzeit beschäftigt. Und von den Teilzeitbeschäftigten sind der ganz überwiegende Teil, nämlich 85% weiblich und 15% männlich. Allerdings sind auch die Vollzeitkräfte mehrheitlich weiblich. Die Arbeitnehmerin, um die es hier geht, die ist seit 1997 als Pflegekraft beim Arbeitgeber tätig und wird seit diesem Zeitpunkt mit einer Arbeitszeit von 80% der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerin beschäftigt. Auf das Arbeitsverhältnis findet ein Tarifvertrag Anwendung und der legt unter anderem fest, dass für Überstunden ein Zuschlag von 30% gewährt wird und dass Überstunden dann vorliegen, wenn Stunden über die kalendermonatliche Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers hinaus geleistet werden. Unsere Arbeitnehmerin, die hier geklagt hat, leistete regelmäßig Stunden, die über ihre individuelle vereinbarte Arbeitszeit von 80% hinausgehen, aber nicht oberhalb der Vollzeitarbeitszeit lagen. Nachdem die Arbeitnehmerin für diese Stunden erfolglos vom Arbeitgeber die Gewährung des Zuschlages verlangt hat, verklagte sie den Arbeitgeber zum einen auf die Gewährung der Zuschläge und zum anderen auf die Zahlung einer Entschädigung in Höhe von 3 Monatsgehältern, insgesamt ca. 8.700 Euro. Und zwar aufgrund einer von ihr behaupteten Diskriminierung wegen des Geschlechtes. Das Arbeitsgericht hat die Klage vollständig abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht teilweise zugunsten der Arbeitnehmerin entschieden und ihr den Zuschlag zugesprochen. Zur Zahlung einer Entschädigung wurde der Arbeitgeber allerdings nicht verurteilt, da es, so das Landesarbeitsgericht, zwar eine Diskriminierung gegeben habe, diese aber nicht sehr schwerwiegend gewesen sei. Nachdem nun Revision eingelegt wurde, musste das Bundesarbeitsgericht entscheiden. Und das Bundesarbeitsgericht hat dem Europäischen Gerichtshof hier mehrere Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Und zwar wollte das Bundesarbeitsgericht zum einen wissen, ob die Zahlung von Überstundenzuschlägen erst bei Überschreitung der Arbeitszeit von Vollzeitkräften eine unzulässige, schlechtere Behandlung darstellt. Und zum anderen wollte das BAG wissen, ob diese unzulässige, schlechtere Behandlung auch eine mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes sei. Der Europäische Gerichtshof hat nun beide Fragen bejaht. Spannend war in dieser Sondersituation, dass in unserem Fall sowohl bei den Teilzeitbeschäftigten als auch bei den Vollzeitbeschäftigten der Anteil der Frauen gegenüber den Männern deutlich größer war. Der EuGH hat in seiner Entscheidung deutlich gemacht, dass eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes bereits dann vorliegt, wenn die Regelung unter den Teilzeitbeschäftigten signifikant mehr Frauen als Männer beteiligt. Und, so sagt der EuGH dann weiter, es sei auch für die Feststellung einer Diskriminierung nicht erforderlich, dass gleichzeitig unter den Vollzeitbeschäftigten erheblich mehr Männer als Frauen seien. Jetzt wird natürlich besonders interessant, wie das Bundesarbeitsgericht die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs umsetzt. Und uns interessiert dann auch nochmal die Frage, ob das Bundesarbeitsgericht der klagenden Teilzeitbeschäftigten Frau eine Entschädigung nach § 15 Absatz 2 AGG zusprechen wird oder nicht. Wir halten Sie natürlich wie immer auf dem Laufenden. So, und nun kommen wir tatsächlich auch wirklich zu unserem Schwerpunktthema, die Arbeitszeit im Arbeitsverhältnis, was geht, was nicht und was muss bezahlt werden. Ja, starten tue ich gleich mit der Frage, was geht und was geht nicht. Und zwar schaue ich mir da das Arbeitszeitgesetz zunächst mal an. Dann übernimmt mein Kollege und schaut, wie sind denn da die Regelungen im Arbeitsvertrag bezüglich der Möglichkeit, die Arbeitszeit festzulegen und wie ist das Verhältnis zu § 106 Gewerbeordnung. Dann nehmen wir uns das Thema Arbeitszeiterfassung nochmal vor und schauen, wie da der derzeitige Stand ist. Und zum Schluss wenden wir uns der Frage zu, wann muss denn Arbeit oder Arbeitszeit eigentlich bezahlt werden? Ja, da starten wir rein in das Thema Arbeitszeitgesetz. Das Arbeitszeitgesetz legt ja die Grenzen der Arbeitszeit fest. Warum ist das wichtig? Naja, soll von einem Arbeitgeber an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit Arbeitszeit angeordnet werden und verstößt diese Anordnung gegen das Arbeitszeitgesetz, so ist die Anordnung unwirksam und der Arbeitnehmer kann sich weigern zu arbeiten, ohne dass diese Weigerung irgendwelche arbeitsrechtlichen Konsequenzen hat, also zum Beispiel Abmahnung oder Kündigung. Des Weiteren ist es so, dass wenn mit der geleisteten Arbeitszeit, also Arbeitnehmer macht das jetzt, gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wird, dann drohen empfindliche Bußgelder. Und noch eins vorweg, Sie sind als Arbeitgeber verpflichtet zu überwachen, ob das Arbeitszeitgesetz eingehalten wird. Droht Ihnen also ein Bußgeld, dann können Sie nicht sagen, ich wusste ja gar nichts von den Verstößen. Welche wichtigen Regelungen für Arbeitgeber gibt es denn nun im Arbeitszeitgesetz? Da schauen wir uns das erste Mal § 3 Arbeitszeitgesetz an. Den lesen wir uns einmal kurz durch. Da steht Folgendes drin. Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 8 Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 10 Stunden nur verlängert werden, wenn innerhalb von 6 Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im Durchschnitt 8 Stunden werktäglich nicht überschritten werden. Ja, was bedeutet das konkret? Na, zum einen bedeutet das, dass an einem Arbeitstag maximal 10 Stunden gearbeitet werden dürfen. Wird mehr gearbeitet, ist das ein Verstoß gegen das Arbeitszeitgesetz und kann zu Bußgeldern führen. Natürlich kann der Arbeitnehmer auch diese Tätigkeit verweigern über 10 Stunden hinaus. Es gibt ein paar Ausnahmen im Arbeitszeitgesetz für bestimmte Branchen oder bei Bereitschaftsdiensten. Das schauen wir uns jetzt hier aber nicht an dieser Stelle an, sondern wir gucken uns eben die normale Situation an. Was bedeutet das noch, diese Regelung in § 3? Es wird in § 3 von werktäglicher Arbeitszeit gesprochen. Gemeint ist also Montag bis Samstag, also 6 Arbeitstage pro Woche. Das bedeutet wiederum, es kann in einzelnen Wochen bis zu 60 Stunden wöchentlich gearbeitet werden, nämlich 6 Tage mal 10 Stunden. Wenn in einem halben Jahr, also in einem halben Jahresdurchschnitt, nicht mehr als 48 Stunden pro Woche geleistet werden. Spannend ist, dass diese Berechnungsweise auch dann gilt, wenn zum Beispiel nur eine 4- oder 5-Tage-Woche vereinbart worden ist. Das heißt zum Beispiel, in einer 5-Tage-Woche können 50 Stunden gearbeitet werden. Es muss nur in einem halben Jahr ein Durchschnitt von nicht mehr als 48 Stunden vorliegen. Hier haben Arbeitgeber also einen relativ weiten Spielraum. Kommen wir zu § 4 Arbeitszeitgesetz. Da geht es um die Pausen. Der lautet wie folgt: Die Arbeit ist durch im Voraus feststehende Ruhepausen von mindestens 30 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 6 bis zu 9 Stunden und 45 Minuten bei einer Arbeitszeit von mehr als 9 Stunden insgesamt zu unterbrechen. Hier ist es wichtig, dass Sie als Arbeitgeber darauf achten, dass diese Mindestpausenzeit von Ihren Arbeitnehmern auch wirklich eingehalten wird. Werden keine oder zu geringe Pausen eingelegt, müssen Sie als Arbeitgeber einschreiten und die Arbeitnehmer nochmal auf die Rechtslage hinweisen. Wird dann immer noch gegen die Mindestpausen verstoßen? Können Sie das nicht einfach laufen lassen, weil sonst ebenfalls Bußgelder drohen? Sie müssen dann sogar gegebenenfalls Abmahnungen aussprechen. Dann § 5 Arbeitszeitgesetz. Was steht da drin? Die Arbeitnehmer müssen nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden haben. Das ist eine sehr wichtige und in der Praxis sehr schwierig anzuwendende Regelung. Insbesondere in Homeoffice-Situationen kommt es immer wieder vor, dass abends noch schnell die E-Mails gecheckt werden und vielleicht auch noch beantwortet werden. Ein typischer Beispielsfall. Arbeitnehmer hat von 8 bis 17 Uhr gearbeitet. Um 22 Uhr arbeitet der Arbeitnehmer dann noch einmal für circa 20 Minuten an seinen E-Mails. Folge: Die Ruhenszeit, die eigentlich bereits seit 17 Uhr lief, Ende nämlich des Arbeitstages, beginnt nach Abschluss der Arbeit um 22.20 Uhr erneut zu laufen. Das bedeutet, der Arbeitnehmer dürfte frühestens um 9.20 Uhr am nächsten Tag seine Arbeit aufnehmen, sonst würde ein Verstoß gegen § 5 Arbeitszeitgesetz vorliegen. Diese Problematik war bereits in der Bundesregierung im Gespräch, passiert ist aber leider nichts. Hier könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass gesetzlich geregelt wird, dass eine kurze Unterbrechung der Ruhenszeit, zum Beispiel 15 oder 20 Minuten, unschädlich ist. Bis zur Bundestagswahl wird sich hier aber sicher nichts mehr tun. Dann § 9 Arbeitszeitgesetz. Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen von 0 bis 24 Uhr nicht beschäftigt werden. Das bedeutet, dass bis auf Ausnahmen für bestimmte Branchen bzw. für bestimmte Situationen die Arbeit an Sonntagen oder an Feiertagen gesetzlich verboten ist. Wird dennoch gearbeitet, kann das wieder zu Bußgeldern führen. Das wollen wir jetzt auch nochmal kurz besprechen. § 22 Arbeitszeitgesetz sieht eben die Bußgelder vor. Und da ist geregelt, dass bei Verstößen gegen die Vorschriften, die ich Ihnen jetzt genannt habe, Geldbußen von bis zu 30.000 Euro erlassen werden können. In dieser Höhe werden die natürlich in der Regel nicht erlassen, aber Sie müssen sich eins ganz klar vor Augen führen. Für jeden einzelnen Verstoß, also an einem Tag, konkreten Tag zu lange gearbeitet oder an einem Sonntag gearbeitet oder einmal eine Pause nicht gemacht oder die Ruhenszeit nicht eingehalten, an einem Tag, gibt es ein einzelnes Bußgeld. Und typischerweise ist es natürlich so, dass eine Vielzahl von Verstößen vorliegen, sodass es dann eben auch eine Vielzahl von Bußgeldern gibt, die sich dann so doch zu einem erheblichen Betrag addieren können. Ja, das soll es erstmal zum gesetzlichen Rahmen gewesen sein. Und jetzt startet Herr Buchwald rein unter anderem mit der Frage, wann überhaupt Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne vorliegt.
Genau. Und zwar haben wir da als Ausgangspunkt auch eine Definition im Gesetz. In § 2 des Arbeitszeitgesetzes ist geregelt, dass Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen ist. Also alles ganz einfach. Naja, nicht unbedingt und nicht in allen Konstellationen. Wir wollen Ihnen jetzt in der Folgezeit einige typische Fallkonstellationen vorstellen, wo die Abgrenzung zum Teil nicht so leicht ist und wo man doch als Arbeitgeber genauer darauf achten sollte, ob Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne vorliegt oder nicht. Wir fangen da zunächst mit der Fallgruppe Arbeitsweg an, also dem Weg von zu Hause zur Betriebsstätte. Grundsätzlich liegt hier keine Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne vor. Es gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel Wegezeiten für Fahrten von der Betriebsstätte zu einer außerhalb des Betriebs gelegenen Arbeitsstätte und zurück. Das ist nicht mehr der klassische Arbeitsweg, der keine Arbeitszeit darstellt, sondern das ist auch Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne. Oder Wegezeiten vom Wohnort zu einer außerhalb des Betriebes gelegenen Arbeitsstätte. Wenn der Mitarbeiter auf Ihre Anordnung hin oder aufgrund einer Vereinbarung mit diesem von der Wohnung aus direkt zu der Arbeitsstätte bzw. zum Kunden fährt. Die zweite Fallgruppe: bei den Umkleidezeiten gilt der Grundsatz, dass Umkleidezeiten immer dann keine Arbeitszeit darstellen, wenn sie primär ein eigenes Bedürfnis des Mitarbeitenden erfüllen. Es gibt also folgende Ausnahmen, nämlich in den Fallgruppen, wo das Umkleiden primär auf Anforderung des Arbeitgebers erfolgt. Zum Beispiel, Sie als Arbeitgeber schreiben das Tragen bestimmter Bekleidung vor. Insbesondere, wenn das Umziehen zwangsläufig in der Betriebsstätte erfolgen muss, etwa aus Sicherheitsgründen oder aus gesundheitlichen oder hygienischen Gründen. oder aber das Tragen der Berufskleidung auf dem Weg zur Arbeit unzumutbar ist, weil es zum Beispiel besonders auffällige Kleidung ist. In diesem Zusammenhang auch wichtig, beginnt und endet die Arbeit mit dem Umkleiden. Ja, dann gehören auch innerbetriebliche Wege zur Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Wenn diese Wege dadurch veranlasst sind, dass Sie als Arbeitgeber das Umkleiden nicht am Arbeitsplatz ermöglichen, sondern dafür eine vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidestelle einrichten. Die nächste Fallgruppe, die wir uns anschauen wollen, auch eine mit großem Praxisbezug, Dienstreisen. Hier kommt zunächst einmal die typische Juristeneinleitung. Ja, es kommt drauf an. Worauf kommt es denn an? Also grundsätzlich ist danach zu unterscheiden, ob der Mitarbeiter verpflichtet ist, während der Dienstreise zu arbeiten und ob er über seine Zeit frei verfügen kann. Bei einer Dienstreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln liegt nur dann Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne vor, wenn der Mitarbeiter während der Dienstreise auf Ihre arbeitgeberseitige Weisung mit Arbeitsschritten beschäftigt ist, zum Beispiel E-Mails schreibt, Telefonate führt, eine Präsentation vorbereitet etc. Wenn der Mitarbeiter während einer Dienstreise hingegen selbst am Steuer eines Kraftfahrzeuges sitzt und das Fahrzeug selbst steuert, dann ist die Dienstreisezeit stets Arbeitszeit. Hierbei kommt es dann nicht mehr darauf an, ob der Mitarbeiter daneben noch weitere Arbeiten ausführt. Kurzer Praxistipp, sofern es in Ihrem Unternehmen möglich und praktikabel ist, also praktikabel, dazu gehören dann hier Gesichtspunkte wie die Entfernung, die Erreichbarkeit und die Anbindung des Zieles, sollten Mitarbeiter für Dienstreisen öffentliche Verkehrsmittel nutzen und den Mitarbeitenden sollte die Gestaltung der Reisezeit überlassen werden. Dann gilt die Reisezeit als Ruhezeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne und nicht als Arbeitszeit. Die nächsten drei Fallgruppen, die wir noch beleuchten wollen, drehen sich jeweils um das Stichwort Bereitschaft. Die Fallgruppe 4 ist die sogenannte Arbeitsbereitschaft. Zum Beispiel eine Bedienung in einem Restaurant wartet auf Kundschaft. Hier liegt klassisch Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne vor. Da sich hier die Bedienung am Arbeitsplatz für den Arbeitseinsatz bereithält und insoweit durch den Arbeitgeber im Rahmen der Hauptleistungspflichten aus dem Arbeitsverhältnis in Anspruch genommen wird. Fallgruppe 5. Bereitschaftsdienst. Ein Mitarbeiter muss in diesem Fall nicht unmittelbar am Arbeitsplatz anwesend sein, muss sich aber an einer von Ihnen als Arbeitgeber bestimmten Stelle innerhalb oder außerhalb des Betriebes aufhalten, damit er im Falle eines Falles seine volle Arbeitstätigkeit sofort oder sehr zeitnah aufnehmen kann. Klassisches Beispiel, hier sind unter anderem Ärzte. Arbeitszeit liegt hier im arbeitszeitrechtlichen Sinne vor, da der Mitarbeiter Ihnen als Arbeitgeber zur Verfügung stehen muss und die Einschränkungen bezüglich der zeitlichen Verfügbarkeit bzw. die räumlichen Vorgaben hier so eng sind, dass hier nicht von Ruhezeit oder Freizeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne ausgegangen werden kann. Die letzte Fallgruppe der Bereitschaft ist die Fallgruppe 6, die Rufbereitschaft. Hier kann ein Mitarbeiter an einem frei gewählten Ort sich aufhalten, ist aber verpflichtet, die Arbeit alsbald aufzunehmen, sofern erforderlich bzw. sofern ein Abruf erfolgt. Grundsätzlich liegt hier zunächst einmal in der reinen Rufbereitschaft keine Arbeitszeit. Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlichen Sinne liegt nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer auch tatsächlich gerufen wird und konkret eine Arbeitsleistung erbringt. Die Abgrenzung von Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst ist im Einzelfall gar nicht so einfach zu ziehen. Allgemein wird man sagen müssen, je kürzer die Reaktionszeit, die vom Arbeitnehmer verlangt wird, desto eher handelt es sich um keine Rufbereitschaft mehr, sondern um Bereitschaftsdienst, der als Arbeitszeit im arbeitszeitrechtlich Sinne zu werten ist. So, dann stellt sich für den Praktiker natürlich die Frage, was müssen wir als Arbeitgeber denn eigentlich zur Arbeitszeit im Arbeitsvertrag regeln? Grundsätzlich wird man da sagen müssen, der Arbeitsvertrag, der sollte grundsätzlich nur die Dauer der geschuldeten Arbeitszeit, zum Beispiel 35 Stunden in der Woche oder 40 Stunden in der Woche regeln. Die Lage der Arbeitszeit sollte auf keinen Fall einvernehmlich im Arbeitsvertrag geregelt werden, da Sie als Arbeitgeber sonst keine nachträglichen einseitigen Änderungen der Lage der Arbeitszeit vornehmen können. Besser sollte die Lage der Arbeitszeit einseitig über § 106 Gewerbeordnung, das arbeitgeberseitige Direktionsrecht, einseitig angeordnet werden. Ja, weil grundsätzlich sind Sie nach § 106 Gewerbeordnung berechtigt, die Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen zu bestimmen. Was heißt das in der Praxis? Also in der Praxis bedeutet das, dass Sie Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Schichten sowie Pausen festlegen dürfen. Auch haben Sie dann als Arbeitgeber grundsätzlich das Recht, die vertraglich abgemachte Wochenarbeitszeit auf die verschiedenen Wochentage zu verteilen. Was sollte jedoch noch ergänzen in den Arbeitsvertrag? Also wichtig im Zusammenhang mit der Arbeitszeit ist noch, dass eine arbeitgeberseitige Anordnungsbefugnis zur Leistung von Überstunden in einen Arbeitsvertrag aufgenommen wird. Da Sie als Arbeitgeber anderenfalls nicht zur Anordnung von Überstunden berechtigt sind, existiert eine solche Klausel nicht, so muss der Mitarbeiter nur in eng umgrenzten Notfällen seiner arbeitsrechtlichen Treuepflicht nachkommen und überhaupt Überstunden leisten. Um das Thema Arbeitszeit abzurunden, noch ein kurzer Blick auf die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates bei der Arbeitszeit. Also sofern Sie einen Betriebsrat haben, sind aus dem Katalog des § 87 folgende Mitbestimmungsrechte zu beachten. Also nach § 87 Absatz 1 Nummer 2 BetrVG hat der Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht im Hinblick auf den Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie hinsichtlich der Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage. Das ist in der Praxis insbesondere bei der Erstellung von Dienstplänen von großer Bedeutung. Weiterhin besteht im Rahmen von § 87 Absatz 1 Nummer 3 ein Mitbestimmungsrecht bei der vorübergehenden Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit. Das heißt also, bei der Anordnung von Kurzarbeit und bei der Anordnung von Überstunden besteht ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates. Und zuletzt haben wir noch ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates bei der Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen. Die Nummer 6 des § 87 Absatz 1. Worum geht es da in der Praxis hauptsächlich? Ja, um Arbeitszeiterfassungsmechanismen, um Arbeitszeiterfassungsprogramme. Apropos Arbeitszeiterfassung. Diesbezüglich gebe ich an meinen Kollegen Alexander Schaaf, der Sie auf den aktuellen Stand zum Thema Arbeitszeiterfassung bringt.
Ja, das will ich gerne tun. Grundsätzlich, das wissen Sie wahrscheinlich alle, gab es ja die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 2022. Link dazu finden Sie nochmal in den Shownotes. Danach sind Arbeitgeber ja schon jetzt verpflichtet, Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmer zu erfassen. Es sollte hierzu auch ein Gesetz geben. Einen entsprechenden Entwurf des Arbeitsministeriums gab es auch. Der ist aber, muss man so offen sagen, wohl irgendwo versandet. Auf jeden Fall konnte man sich darauf nicht einigen und realistischerweise wird er bis zur Bundestagswahl nicht mehr kommen. Ja, was tun Sie also in dieser Gemengelage als Arbeitgeber? Sie sind im Prinzip verpflichtet, die Arbeitszeit Ihrer ArbeitnehmerInnen aufzuzeichnen, Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Direkte Sanktionen, wenn Sie das nicht tun, gibt's aber nicht. Ist die Nichtaufzeichnung der Arbeitszeit jetzt also völlig sanktionslos? Da muss man wohl sagen, nein. Probleme treten immer dann auf, wenn Arbeitszeitverstöße vorliegen. Diese der Aufsichtsbehörde angezeigt werden, zum Beispiel weil ein Arbeitnehmer wegen einer Kündigung unzufrieden ist und es keine Arbeitszeitaufzeichnungen gibt. Sie mögen sagen, naja, bei uns gibt's ja keine Arbeitszeitverstöße. Tatsächlich wird man aber wohl sagen müssen, dass es bei so gut wie jedem Arbeitgeber wohl auch regelmäßig zu Arbeitszeitverstößen kommt. Was sind die Hauptverstöße? Orientiert an den Vorschriften, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe. Nichteinhaltung der Ruhezeit, ein Klassiker. Nichteinhaltung der Höchstarbeitszeit, also mehr als 10 Stunden werden gearbeitet oder mehr als 48 Stunden im Durchschnitt pro Woche. Nichteinhaltung des Sonntagsarbeitsverbotes. Oder keine oder zu kurze Pausen. Das sind alles Verstöße, die vorliegen können und die auch häufig vorliegen. Und das, wie schon gesagt, kann dann zu Bußgeldern führen und zwar zu erheblichen Bußgeldern. Das ist natürlich schon ein Argument, warum man die Arbeitszeit aufzeichnen sollte. Im Übrigen, wenn die Arbeitszeit aufgezeichnet wird, dann können Sie als Arbeitgeber auch leichte Arbeitszeitverstöße vermeiden, weil Sie die dann ja erkennen. Kleine Bemerkung am Rande. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, kann er wohl die Aufzeichnung der Arbeitszeit verlangen. und gegebenenfalls auch gegen sie durchsetzen. Hierzu gibt es ein Urteil des Landesarbeitsgerichts München aus dem Jahr 2023. Das stelle ich Ihnen auch nochmal in die Shownotes. Es ist leider auch so, dass sogar Straftaten von Arbeitgebern im Umfeld der Arbeitszeit vorliegen können, und zwar in folgenden Konstellationen. Es werden zum Beispiel Überstunden geleistet, diese werden nicht bezahlt, eine Regelung im Arbeitsvertrag gibt es nicht zu der Thematik. Rechtlich hätten die Überstunden also gezahlt werden müssen, und weil die Überstunden hätten bezahlt werden müssen, hätten auch Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. Somit liegt ein Verstoß gegen § 266a Strafgesetzbuch vor, und dieser Paragraph sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vor. Wenn Sie also die Arbeitszeit nicht aufzeichnen, dann sollten Sie Regelungen in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass eine bestimmte Anzahl von Überstunden mit der Vergütung erledigt sind, damit Sie nicht in die Strafbarkeit des § 266a Strafgesetzbuch reinlaufen. Zu dieser Thematik komme ich dann auch nochmal später zurück. Insgesamt, die Nichtaufzeichnung der Arbeitszeit ist gefahrlos eigentlich nur dann möglich, wenn Sie ausschließen können, dass bei Ihnen keine Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz vorliegen und es auch keine unbezahlten bzw. nicht durch Freizeit abgegoltenen Überstunden gibt. Ja, das Thema Bezahlung von Arbeitszeit. Mit dem Thema macht jetzt mein Kollege weiter.
Ja, nachdem wir uns vorhin ausführlich mit der Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne befasst haben, soll es nunmehr um das liebe Geld gehen. Die Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen Sinne richtet sich nicht nach dem Arbeitszeitgesetz, sondern nach dem BGB. Und zwar dort den § 611 Absatz 1 und § 611a Absatz 2 BGB. Zur Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen Sinne, also zu den versprochenen Diensten im Sinne des § 611a BGB, zählt nicht nur die eigentliche Tätigkeit, sondern jede vom Arbeitgeber im Gegenseitigkeitsverhältnis der Leistungen aus dem Arbeitsverhältnis verlangte sonstige Tätigkeit oder Maßnahme, die mit der eigentlichen Tätigkeit oder der Art und Weise ihrer Erbringung unmittelbar zusammenhängt. Auch hier schauen wir uns die oben bereits benannten Fallgruppen nunmehr aus einem anderen Blickwinkel, nämlich dem Blickwinkel der Vergütung, an. Auch hier starten wir wieder mit der Fallgruppe 1, dem Arbeitsweg. Grundsätzlich liegt hier auch vergütungsrechtlich keine Arbeitszeit vor. Ausnahme wiederum, Wegezeiten zur auswärtigen Arbeitsstelle, wenn der Mitarbeiter seine Tätigkeit einer auswärtigen Arbeitsstelle zu erbringen hat. Und natürlich auch Zeiten für Fahrten, die zur Hauptleistungspflicht eines Mitarbeiters gehören, zum Beispiel bei Lkw-Fahrern, Busfahrern, Piloten, Taxifahrern, Chauffeuren. Fallgruppe 2, Umkleidezeiten. Grundsätzlich sind Umkleidezeiten immer dann keine vergütungspflichtige Arbeitszeit, sofern sie aus Sicht des Arbeitnehmers rein eigennützig sind. Bei Fremdnützigkeit liegt auch Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen Sinne vor. Das heißt also, wenn es eine arbeitgeberseitige Anordnung gibt, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen eine bestimmte Dienstkleidung zu tragen oder aus hygienischen Gründen, dann ist in diesem Falle die Umkleidezeit auch Arbeitszeit im vergütungsrechtlichen Sinne. Kleiner Praxistipp in diesem Zusammenhang, hier ist es möglich, dass durch eine hinreichend klare Regelung im Arbeitsvertrag die Vergütungspflicht auch pauschaliert werden kann und damit zum Teil dann auch teilweise abbedungen werden kann. Nächste wichtige Fallgruppe, Dienstreise. Auch hier müssen wir uns den Begriff der Arbeit des 611a BGB noch einmal ein bisschen genauer anschauen. Arbeit als Leistung der versprochenen Dienste im Sinne des § 611a BGB ist jede Tätigkeit, die als solche der Befriedigung eines fremden Bedürfnisses dient. Hierzu gehören dann grundsätzlich auch Dienstreisen. Diese sind fremdnützig und damit jedenfalls dann Arbeit im vergütungsrechtlichen Sinne, wenn sie ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers erfolgen und in untrennbarem Zusammenhang mit der arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung stehen. In solchen Fällen gehören also, wie auch die Fahrt von Mitarbeitern zu und von einer inländischen auswärtigen Arbeitsstelle, Hin- und Rückreise bei der vorübergehenden Entsendung ins Ausland, zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten. Das Bundesarbeitsgericht hat beispielsweise in einem Urteil im Oktober 2018 entschieden, entsendet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vorübergehend zur Arbeit ins Ausland, sind die für Hin- und Rückreise erforderlichen Zeiten wie Arbeit zu vergüten. Geben Sie in dem Fall als Arbeitgeber Reisemittel und Reiseverlauf vor, dann ist diejenige Reisezeit erforderlich, die der Mitarbeiter benötigt, um entsprechend dieser Vorgaben das Reiseziel zu erreichen. Neben den eigentlichen Beförderungszeiten gehört zur erforderlichen Reisezeit auch der mit der Beförderung zwingend einhergehende weitere Zeitaufwand. Bei Flugreisen sind das etwa die Wegezeiten zum und vom Flughafen sowie die Zeiten für Einchecken und Gepäckausgabe. Nicht jedoch Zeiten für das Kofferpacken und Duschen zur Vorbereitung auf den Flug. Also das war auch in dem Fall, den das BAG entschieden hatte, umstritten und musste ausdrücklich ausgeurteilt werden. Ein praktisch relevanter Hinweis, der sich noch in diesem Urteil befindet, ist folgende Aussage. Erforderliche Reisezeiten sind mit der für die eigentliche Tätigkeit vereinbarten Vergütung bezahlen. Sofern nicht durch Arbeits- oder Tarifvertrag eine gesonderte Vergütungsregelung hierfür eingreift. Das ist vorliegend nicht der Fall, so hieß es in diesem Urteil. Mit anderen Worten, eine abweichende Vergütungsregelung oder gar ein Ausschluss der Vergütung für Dienstreisezeiten im Arbeitsvertrag ist denkbar. Ja? Also denken Sie hieran auch bei der Arbeitsvertragsgestaltung. Nächste Fallgruppe. Da haben wir wieder die Fallgruppe 4, Arbeitsbereitschaft und da können wir es relativ kurz fassen, das ist grundsätzlich vergütungspflichtige Arbeitszeit. Die Fallgruppe 5, Bereitschaftsdienst. Auch hier liegt grundsätzlich vergütungspflichtige Arbeitszeit vor. Spannender ist hier in der Praxis die Regelung zur Vergütungshöhe. Besteht keine Vergütungsvereinbarung für Bereitschaftsdienste, ist nach 612 Absatz 2 BGB die übliche Vergütung geschuldet, wobei grundsätzlich von der Vollarbeitsvergütung auszugehen ist. So jedenfalls ein Urteil des LAG Berlin-Brandenburg aus dem Jahr 2010. In der Praxis ist tatsächlich deshalb verbreitet, für Bereitschaftsdienstzeiten vor dem Hintergrund der geringeren Beanspruchung nicht die volle Vergütung zu zahlen. Zulässig und aus Arbeitgebersicht empfehlenswert ist zum Beispiel die arbeitsvertragliche Pauschalierung der Vergütung der Bereitschaftsdienste, abhängig vom voraussichtlichen Grad der Heranziehung zur Vollarbeit. Und letzte Fallgruppe, wieder die Fallgruppe 6, die Rufbereitschaft. Ja, die Vertragsparteien sind da recht frei in ihrer Entscheidung, wie eine Rufbereitschaft zu vergüten ist. Regelungen zum Ausschluss der Vergütung oder zur geringeren Vergütung für Zeiten der reinen Bereitschaft gemäß dem Grad der voraussichtlichen Heranziehung zur Vollarbeit sind zulässig. Tatsächlich geleistete Arbeitszeit ist natürlich mit dem regulären Entgelt zu vergüten. Aber auch eine Pauschalierung für Bereitschaftsdienstzeiten ist grundsätzlich möglich. Wichtig ist, dass Sie gerade bei diesem Thema Rufbereitschaft sehen, hier besteht ein gewisser Spielraum. Natürlich müssen Mitarbeitende hier auch entsprechend motiviert werden, Rufbereitschaften tatsächlich abzuleisten. Das Thema Arbeitszeit und Vergütung haben wir nun relativ umfassend behandelt, aber eine wichtige Frage steht natürlich noch aus. Wie ist es denn eigentlich mit der Vergütung bei Überstunden?
Ja, wie ist es? Vor allen Dingen, wenn im Arbeitsvertrag keine Regelung zur Vergütung von Überstunden vorhanden ist, was eher typisch ist. Dann gilt 612 Absatz 1 BGB, wo drin steht, eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. Und hier kommt jetzt die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur sogenannten Vergütungserwartung zur Anwendung. Es kommt also aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts darauf an, ob der Arbeitnehmer eine Vergütung für seine Überstunden erwarten durfte. Zu dieser Fragestellung gibt es mehrere Urteile des Bundesarbeitsgerichtes und im Ergebnis kommt das Bundesarbeitsgericht auf den Punkt, dass es sagt, es besteht immer dann keine Vergütungserwartung und der Arbeitgeber muss Überstunden nicht bezahlen, wenn der Arbeitnehmende eine monatliche Bezahlung bekommt, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen in der Renten- und Arbeitslosenversicherung beträgt. Also das sind 7.550 Euro monatlich im Westen und zwar 7.450 Euro monatlich im Osten. Wenn der Arbeitnehmer unterhalb dieser Grenzen verdient und Überstunden ja grundsätzlich bezahlt werden müssen, können dann im Arbeitsvertrag Regelungen getroffen werden, dass Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind. Also eine Regelung, dass alle Überstunden mit dem Gehalt abgegolten sind, ist unwirksam, weil dann der Arbeitnehmer, so sagt das Bundesarbeitsgericht, nicht weiß, wie viele Stunden er konkret pro Monat überhaupt leisten muss, um sein Gehalt zu bekommen. Es ist aber auch möglich, eine wirksame Klausel hier zu vereinbaren. Dann muss allerdings konkret benannt werden, wie viele Überstunden jeweils erledigt werden sollen. Darüber hinaus gibt es hier Obergrenzen, typischerweise im Bereich von 10-15% der Arbeitszeit, die die Rechtsprechung aufgestellt hat. Und schließlich muss noch geregelt werden, dass durch die Überstundenabgeltungsklausel die Vergütung nicht unter den Mindestlohn sinken darf. Wenn Sie hier Beratungsbedarf haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Unsere E-Mail-Adressen finden Sie in den Shownotes. Ganz wichtig bei Klagen vor dem Arbeitsgericht auf Auszahlung von Überstunden ist es, dass Sie im Arbeitsvertrag eine wirksame Ausschlussfrist vereinbart haben. Eine Ausschlussfrist wird auch teilweise Verfallfrist genannt. Die sorgt ja dafür, dass Ansprüche verfallen, wenn sie nicht in einer bestimmten Frist, meistens 3 Monate nach Fälligkeit, in Textform geltend gemacht werden. Sieht also Ihr Arbeitsvertrag eine solche Frist vor, so muss man sich als Arbeitgeber maximal mit den Überstunden aus den letzten 3 Monaten auseinandersetzen. Abschließend noch die Frage, wie ist es jetzt mit Zuschlägen bei Überstunden? Dazu muss man erstmal sagen, im Gesetz gibt es keine Regelung dazu. Das heißt, wenn es im Arbeitsvertrag keine Regelung zu Zuschlägen gibt und Sie keinen Tarifvertrag haben, der sowas vorliegt, dann müssen gar keine Zuschläge auf geleistete Überstunden gezahlt werden. Gibt es eine solche Regelung, dann ist darauf zu achten, dass alle ArbeitnehmerInnen gleich behandelt werden. Siehe die oben genannte Entscheidung am Anfang unserer Folge des Europäischen Gerichtshofs. Ja, das soll es zu unserem heutigen Schwerpunktthema gewesen sein. Wir hoffen, dass Ihnen auch diese Folge wieder gut gefallen hat, freuen uns über Bewertungen und freuen uns natürlich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder einschalten. Die wird am 26. August sein und hat das Thema der Dienstwagen im Arbeitsverhältnis, was man falsch machen kann und wie Sie Fehler verhindern. Wenn Sie jetzt schon Fragen haben, freuen wir uns auf Anregungen und Fragen, die Sie uns gerne zusenden können. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, dass Sie wieder eingeschaltet haben und verabschiede mich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald. Tschüss aus Hamburg.